SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Es ist Sonntagmorgen, wir sind hier im Theater am Hechtplatz, mitten in der Stadt Zürich. Und ich begrüße euch im ganzen Land und darüber hinaus ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Guten Morgen miteinander. Hallo. Ja, ausnahmsweise ist bei uns ein Ehepaar zu Gast. Im Persönlich Helene und der Wolfgang Beltracchi. Wir können auch sagen, Bonnie and Clyde von der Kunstwelt. Der Wolfgang Beltracchi gilt als einer der grössten Kunstfälscher der Geschichte. 40 Jahre lang hat er Bilder in der Handschrift von bekannten Meistern gemalt, wie von Henri Matisse, Max Ernst oder auch Pablo Picasso. Und seine Ehefrau Helene Beltracchi hat auch seine Komplizin die Bilder in den Kunstmarkt eingeschleust und als Original verkauft, bis dann die ganze Sache aufgeflogen ist. Und für das sind beide im Gefängnis und haben ihre Strafe abgesessen. Ein illustres Ehepaar, guten Morgen und herzlich willkommen persönlich, Helene und Wolfgang Beltracchi. Hallo miteinander. Ja, die beiden kommen ursprünglich aus Deutschland und leben heute am Vierwaldstättersee im luzernischen Meggen. Da steht auch das Atelier Wolfgang Beltracchi. Was steht denn gerade im Moment auf Ihrer Staffelei? Was malen Sie gerade?
Ein Porträt, genau.
Was für eins?
Eine Dame hier aus Küsnau mit ihrer Tochter. Großes Bild. Generationsbild, ja. Ich mache die gerade unsterblich.
Machen Sie die unsterblich?
Ja,
machen
klar.
Sie das gerne?
Ja, das mache ich besonders gerne.
Leute, unsterblich. Ja. Sie malen ja heute Ihre eigenen Bilder. Engel, glaube ich, auch momentan, oder?
Engel, ja, auch.
Engel?
Ja.
Ja, ja. Natürlich. Ich mache schon immer Engel. Ne?
Ja. Ja, Ihr Vater war ja Kirchenmaler.
Ja, ja, ich bin ja aufgewachsen unter Engeln. Mhm. In den Kirchen aus Gips und Holz und... Ein paar Echte waren noch dabei.
Sie malen heute, Sie sagen es eben, Ihre eigenen Bilder, unterschreiben brav mit Beltracchi. Juckt es Sie manchmal auch noch in den Fingern, da drunter Picasso oder Matisse oder sowas zu schreiben?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte lange Probleme, eine Signatur zu finden, also meine. Verschreib mich manchmal heute noch manchmal. Das ist schwierig.
Also Ihre eigene haben Sie gar nicht mehr gekonnt. Sie konnten Picasso besser unterschreiben als Beltracchi.
Ja, das ist ja auch völlig überschätzt. Eine Signatur ist ja unheimlich einfach.
Ah ja.
Ja, deshalb bin ich ja auch verurteilt worden. Nicht wegen der Gemälde, sondern wegen der Unterschrift.
Genau, Sie haben Gemälde gemalt und einfach die falsche Unterschrift drunter gesetzt.
Genau, ich habe keine Gemälde gefälscht, sondern nur die Unterschriften.
Ja, es macht es dann irgendwie ja auch nicht
ja,
besser,
oder?
Ja, genau.
Ja, das ist das Stimmt.
Helene Beltracchi, Sie arbeiten eng zusammen. Sie sind auch meistens im Atelier dabei. Was ist denn eigentlich Ihr Job, Ihre Rolle da?
Im Atelier, eigentlich, wir machen so gut wie alles miteinander. Das heißt jetzt, wenn er Bilder malt, dann sind die Ideen eigentlich vorher entwickelt und das machen wir zusammen.
Da reden Sie mit?
Da reden wir beide sehr viel drüber und häufig, wenn er Ideen hat, wo recherchiert werden muss, wo man noch einiges dazu finden muss an Informationen, gerade wenn man jetzt historische Themen bearbeitet, dann mache ich diese Vorarbeit, wir sprechen darüber und dann wird so allmählich so ein Bild entwickelt.
Sie haben auch Betriebswirtschaft studiert. Schauen Sie auch, dass das Geschäft ein bisschen läuft?
Da kümmere ich mich eigentlich im Moment nicht mehr so sehr viel drum. Da haben wir Gott sei Dank jemanden gefunden hier in Zürich, der das so super macht, dass wir beide Zeit haben, uns um die Kunst zu kümmern.
Kann man sagen, er ist so ein bisschen der Chaot, auch so wie er dann erscheint und so. Und Sie sind die organisierte Frau Beltracchi?
Also der Wolfgang ist, was Malerei angeht, kein Chaot. So das Leben und das Managen vom Alltag, das ist nicht so sein Ding. Und ich organisiere das schon.
Was heißt das konkret?
Ja, wenn man den morgens jetzt nicht losschickt, dann würde der das auch nicht von alleine machen, glaube ich. Nicht jeden Tag.
Der ginge da nicht aus dem Haus und arbeiten.
Ja, es gibt vor allen Dingen, es gibt in Meggen ja nicht mal einen Kaffee, wo ich dann irgendwie abbiegen könnte oder so.
Sie müssen dann da gerade auslaufen. Und ja, da müssen Sie mal ein bisschen auf die Finger schauen, Helene Beltracchi.
Ja, da schaut man dann schon mal ein bisschen mehr, das stimmt.
Ich bin ja auch schon älter und muss zwischendurch mal eine Pause machen.
Ja, genau. Wolfgang Beltracchi, Sie haben 40 Jahre eben Gemälde gefälscht von bekannten Malern, 300 Bilder. Das heißt nochmal, Sie haben die Bilder nicht kopiert, sondern Sie haben neue Werke gemalt in der Handschrift der Maler. Sie beherrschen jede, das habe ich irgendwo gelesen, jede Mal- und jede Zeichnungstechnik jedes Meisters. Also wie um Gottes Willen kann man das schaffen? Wie haben Sie sich diese Techniken angeeignet?
Ja, ich hab viel geübt. Ich habe sehr früh das auch gelernt von meinem Vater. Mhm. Und dann habe ich ja auch noch ein paar Jahre studiert. Aber man kann das eigentlich nicht wirklich lernen. Man muss so, ich sage immer, ich habe einen genetischen Defekt und deshalb kann ich das, ja.
Aber was heißt das? Ja, Sie stellen sich vor ein Bild?
Ich schaue mir das an und dann sehe ich die Handschrift und dann kann ich das aufnehmen und in einem neuen Bild verarbeiten. Mhm. Das ist irgendwie schon ungewöhnlich.
Aber das ist sehr ungewöhnlich.
Und ich kann das jederzeit und immer wieder. Also wenn ich es einmal gemacht habe, dann... Ja.
Aber sagen Sie, Sie stehen vor dem Bild und dann sehen Sie, wie der Maler den Pinsel geführt hat?
Ja, ich sehe die Bewegung. Also ich habe es schon oft erklärt, Malerei besteht aus Bewegung und Zeit. Wenn ich mit dem Pinsel so einen Strich mache, so, sieht der anders aus, als wenn ich so mache. Oder mit links oder mit rechts oder beidhändig. Und ich schaue mir das an und dann sehe ich diese Bewegung, in der das Bild entstanden ist. Heißt die Handschrift. Und das ist auch das, was die Experten immer gesehen haben. Also ein Experte, ein wirklicher Experte, der seinen Maler kennt, der erkennt sofort die Handschrift. Mhm. Und das unterscheidet auch jetzt zum Beispiel eine Kopie von dem Original. In der Kopie stimmt die Handschrift nicht. Weil in der Kopie wird ja irgendwas abgepisselt, was nur so aussehen soll wie dieses Bild, aber niemals in der Handschrift entspricht.
Also Sie wissen eigentlich, wie der Maler geatmet hat?
Ja, und
wie schnell der den Pinsel gezogen hat, was er gegessen hat, weiß nicht, was Sie da alles gesehen haben.
Ich hatte ja vorgestern Nacht, auf der Party ein Gespräch mit einem Italiener, der sich sehr gut auskennt mit der italienischen Malerei. Und da haben wir über Caravaggio gesprochen und da habe ich ihm erzählt, den letzten, den ich da gemalt habe, da habe ich 5 Tage gebraucht. Dann sagt er, ja, aber das ist eigentlich ein Tag zu lange. Weil Caravaggio hat meistens 4 Tage gebraucht. Aber ich sage, ich weiß, dass er 4 Tage gebraucht hat, aber da war noch irgendwie ein Break da, eine Zwischenzeit zum Trocknen was und so. Ne? Das muss man auch rechnen. Ne?
Aber Sie haben auch links gemalt, weil ja gewisse Maler Linkshänder sind.
Ich male sehr häufig beidhändig auch.
Aber Sie sind Rechtshänder? Wie
ja,
geht
schon.
Das denn?
Ich habe das geübt, also schon sehr früh. Ne?
Und Sie haben offenbar auch das Leben der Maler genau studiert.
Ja, ja, das ist ganz wichtig. Man muss ja wissen, wie war das? Wie hat er gelebt? Was hat ihn beeinflusst? Ne? Was hat er gegessen? Ne? Das ist wichtig.
Und was getrunken, hat Picasso gegessen?
Ja, Picasso hat normales französisches Essen gegessen, damals schon. Das war ja ein Gourmet, verwöhnt. Ziemlich verwöhnt. Ne? Aber nee, ich meine jetzt mehr so ältere Semester, also sagen wir mal 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Die meisten denken ja immer, ich hätte nur klassische Moderne gemacht, aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe die ersten 10 Jahre nur alte Meister gemalt. Und zwar hauptsächlich niederländische Malerei 17. Jahrhundert. Das war mein Spezialgebiet, immer schon. Und da gibt es nicht eins von, was gefunden worden ist. Nicht ein einziges.
Ja, aber es gibt ja noch... Über 200, die irgendwo sind. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen, wo die denn jetzt hängen.
Ja, keine Ahnung. Wir haben das nie so nachvollzogen. Ne? Ab und zu haben wir immer mal ein Bild gesehen. Sehen Sie, ich habe das ja schon so lange gemacht. Als ich meine Frau kennenlernte, schon 20 Jahre auch. Und irgendwann verliert man die Bilder ja dann aus den Augen. Ne? Und dann sieht man mal wieder eins auf einer Auktion oder in einem Katalog. Oder
und dann lächeln Sie verschmitzt.
Im Werkverzeihen. Oder? Ja, ja. Und dann denke ich, ach, ich habe schon Christis Kataloge in der Hand gehabt. Da habe ich gesagt, Lene, guck mal, guck, du glaubst es nicht. Wir haben die ja immer gekriegt. Ne? Da habe ich gesagt, guck mal, in so ein Evening Sale, ne, von Christis. Da habe ich gesagt, da ist nicht nur eins drin, da sind drei von mir drin. So groß.
Ja gut, okay.
Das finde ich natürlich nicht mehr lustig. Ne?
Ja, eben. Die Kunstexperten freuen sich immer noch nicht über Sie, Wolfgang Beltracchi. Helene Beltracchi, der Mann musste die Technik beherrschen, natürlich, aber Sie mussten auch all das alte Material besorgen, diese alten Leinwände, die alten Bilderrahmen, die Farben aus dem, weiß nicht, 18. Jahrhundert. Wo haben Sie das denn besorgt?
Wir beide zusammen. Also als ich den Waffen kennenlernte, hatte er sowieso schon sehr großen Fundus. Er machte das ja schon lange. Und immer, wenn man unterwegs ist, und wir waren viel unterwegs zum Schauen und egal, wo man ist, in einem Antikladen, auf einem Antikmarkt, man findet immer irgendwas. Mhm.
Das haben Sie dann eingesammelt?
Das haben wir dann so gesammelt. Mhm. Mhm.
Sie haben auch mal Staub aus Barcelona noch mit nach Hause genommen, ja, ja, und ihn über ein altes Bild, vermeintlich ganz, altes Bild gestreut.
Staub ist extrem wichtig, weil der sammelt sich auf dem, im Keilrahmen hinten. Also an der unteren Kante unten ist in den Gemälden immer eine sehr feste Staubschicht. Und wenn das Bild nicht restauriert ist, dann setzt sich das da unten fest und wie so eine kleine Wurst liegt das da drin. Ne? Mhm. Und das muss natürlich stimmen, ne? Dieser Staub.
Ja, ja. Sie, ja, verrückt. Sie, Helene Beltracchi, er hat gemalt, Sie haben die Bilder dann in den Kunstmarkt eingeschleust. Erinnern Sie sich eigentlich noch an das allererste Bild, das Sie verkauft haben? Hatten Sie da vielleicht ein bisschen Herzklopfen dabei? Oder wie Sie
ich hatte nicht Herzklopfen, ich hatte fast die Hosen voll. Es war so, also wirklich unglaublich spannend, aber ich wollte es eben machen. Ich wollte wissen, ob das funktioniert.
Mhm. Du warst so schwanger.
Ja, der Wolfgang, der hat mir das, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, erzählt, was er macht und war natürlich auch ein Schock im ersten Moment, aber ich habe es wirklich nicht so richtig geglaubt, dass es klappen kann. Und als ich das erste Bild dann einem Experten gezeigt habe, ich habe übrigens nie behauptet, dass es ein Originalbild ist. Ich habe den Experten nur gefragt, was er davon hält. Und die Experten haben dann behauptet, dass es Originalwerke von den Künstlern sind.
Okay.
Man muss das unterscheiden zwischen Betrug und Illusionsgeschäft.
Gut, das ist ein bisschen spitzfindig jetzt, genau. Aber und dann hatten Sie dieses erste Bild und da stand dieser Experte vor Ihnen und wie ist das dann gelaufen?
Ich war überzeugt, dass das also ein Werk von dem Maler ist, den er sein Leben lang erforscht hat, wo er viele Bücher drüber geschrieben hat und hat dann auch expertisiert, dass es ein echtes Werk ist. So, das ist aber ja nur der erste Schritt. Und das ist dann jetzt von dem Experten ein expertisiertes Bild. Damit ist es natürlich wesentlich mehr wert, als wenn es keine Expertise hat. Und dann kommt ja diese Geschichte, dann erst wird es ja dann praktisch zu einer deliktischen Handlung, sagt man im Deutschen.
Sie also müssen ja dann erzählen, woher das Bild jetzt.
Das hat mich aber in den ersten 10 Jahren überhaupt niemand gefragt. Dass man danach fragt, wo Bilder herkommen, ist eigentlich erst seit unserem Fall so populär. Mittlerweile wollen auch Käufer wissen, woher Bilder kommen. Das war den Experten und Händlern früher nicht ganz so wichtig. Und da ist natürlich, dann bietet man das Bild an und dann fragt der Händler natürlich nach einer Expertise und da wird einem dann bewusst, da machst du was nicht richtig ist. Ne? Mhm. Und das ist eine Entscheidung, die trifft man tatsächlich auch willentlich. Mhm. Ne? Das war der Fehler.
Und da ging es Ihnen wie dabei, als Sie das erste Mal das
gemacht haben? Ja, gruselig. Gruselig. Ja. Natürlich totale Panik.
Und später haben Sie dann erzählt, die Bilder stammen aus dem Fundus Ihres Großvaters, ja, weil der die Bilder vor den Nazis schützen musste.
Das fing so an, schon in den 2000er Jahren. Da fragte dann das erste Mal jemand, woher kommt das Bild? Ein Experte fragte, woher kommt das Bild? Und dann habe ich gesagt, ja, das kommt von meinem Großvater. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Uh-huh. Und dann, ja, wer war Ihr Großvater? Und dann habe ich die Geschichte meines Großvaters erzählt. Und das war auch alles stimmig, was ich erzählt habe. Bis auf die Tatsache, dass mein Großvater diese Bilder halt nicht gesammelt hat. Der war ein bisschen zu jung dafür.
Mhm. Aber Sie haben ja nichts gekannt. Sie haben vor nichts zurückgeschreckt. Sie haben einen Aufkleber auch noch gefälscht, eine Galerie, um eine echte Provenienz davor zu täuschen.
Ja, jede Menge.
Sie haben Fotos sogar getürkt.
Ja, ja, habe ich auch gemacht, Fotos. Aha. Tolle das, Fotos.
Das war eine Geschichte.
Die Fotos waren so gut, dass sogar das Landes- und Kriminalamt das nicht rauskriegen konnten. Also die haben die untersucht und haben gesagt, nee, die sind echt. Voilà. Aber wie kommt das Bild darauf? Kann ja gar nicht sein. Das Bild ist falsch.
Also die Fotos, man muss es kurz sagen, also Sie, Helene Beltrami, haben sich als Ihre eigene Großmutter verkleidet und haben Sie alle diese gefälschten Bilder hintenher an die Wand gepappt und dann hat der Wolfgang Beltrami mit einer alten analogen Fotokamera ein Bild davon gemacht, auf schwarz-weiß. Ja,
also, ganz so einfach war es nicht.
Irgendwann aber kam der Wolfgang auf die Idee.
Ja.
Das ist so, man muss das jetzt, das sind keine planvollen Handlungen, sondern irgendwann kam man auf die Idee und sagt, mein Gott, das muss doch toll sein, wenn man von so einem Bild eine alte Fotodokumentation hat. Wie könnte man, das ist das Problem, und wenn man so ein Problem lösen kann, kreativ, das macht ihn dann natürlich total an und das findet er unheimlich spannend. Und dann sagt er ja, okay, jetzt gehen wir das Problem an. Und dann hat er angefangen zu suchen, alte Kameras, alte Chemikalien, altes Fotopapier, Requisiten und so. Das hat ein halbes Jahr gut gedauert.
Ja, ja.
Und dann fing der Aufbau an. Mhm. Wie ein Theaterinszenierung. Das macht natürlich Spaß.
Da kann man mal wieder sehen, wie schön das ist, wie gut das ist, wenn man was studiert hat, was einem auch einen Nutzen bringt.
Ein Nutzen von einem gewissen Zweifel. Also Sie haben wirklich eine gerissene, ausgefuchste Story da an den Tag gelegt. Alles in allem. Wer hat eigentlich von Ihnen mehr kriminelle Energie?
Ja, die habe ich. Ja, das muss ich zugeben. Ich habe mich mal nach der Gerichtsverhandlung, als ich dann noch dazwischen vor dem offenen Vollzug, habe ich eine Analyse machen lassen von so einem Professor aus Frankfurt. Mhm. Der hat mich immer wieder besucht über 2 Wochen, um mal zu analysieren, was ist mit mir. Mhm. Ne? Wieso?
Was ist mit dem Typen irgendwie?
Ja, was ist da so seltsam? Ne? Mhm. Und, ja, der hat mir das bescheinigt, extreme kriminelle Energien und keine Angst. Aber das wusste ich schon vorher. Mhm.
Und wie war das bei Ihnen, Helene Beltrami?
Ich bin ganz normal, ganz konservativ aufgewachsen. Ich war, bis dass ich den Wolfgang kenne, eigentlich auf ganz gerader Linie, wie man so ist. Beruf gelernt und gearbeitet und all das. Und dann habe ich gemerkt, als er mir sagte, was er macht, dass ich das unglaublich spannend fand. Natürlich war ich total verliebt. Ne, und dann schockt einen sowieso sehr wenig. Und dann, als er mir sagte, was er macht, dann fand ich eigentlich, wie er es macht, das, was er tut und wie er es macht, fand ich so unglaublich faszinierend, dass mir das dann auch eigentlich egal war, dass es da auch eine dunkle Seite gab.
Aber Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber Sie hatten mehr Angst.
Ja, ich hatte auch immer Angst, aber irgendwann mal gewöhnt man sich auch so sehr dran. Das ist auch so merkwürdig. So die ersten Male habe ich unheimlich viel Angst gehabt. Und jedes Mal, wenn ich dann zum Experten kam und die immer wieder das Gleiche sagten, das ist ein echtes Bild von dem Künstler, den ich so jahrelang studiert habe. Man glaubt es ja auch irgendwann mal dann selber.
Ah, wirklich?
Ja, irgendwann mal.
Ja, fast.
Ja, gut. Aber Sie sind so ein verschworenes Duo, das hört man auch.
Ja, ja.
Machen wir doch kurz einen Abstecher zu Ihrer Liebesgeschichte. Wolfgang Beltrami, Sie haben mir gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir darüber reden. Sie haben die Helene 1992 getroffen und dann haben Sie mir erzählt, das war wie ein Blitzeinschlag.
Ja, ja, die Franzosen nennen das Coup de Foudre. Das muss man sich so vorstellen. Ich sehe ja immer alles in Bildern. Und ja, das ist so. Und wenn ich es will. Und dann habe ich sie gesehen in dem Studio in Köln, wo wir eine Vertonung gemacht haben für einen Trailer, für einen Film. Und ich habe sie gesehen und habe sofort diese Bilder gesehen, dass ich sie heirate, mit ihren Kindern habe. Und so, ne?
Ja. Wie war das? Sie haben die gesehen und dann haben Sie gesehen, ah, die heirate ich dann.
Ja, ich habe diese Bilder gesehen und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, das ist ja ein Ding. Ich hatte ja nicht vor zu heiraten, ne? Niemals. Und da war ich schon 41 oder 42 Jahre alt.
Aber warum denn die?
Dicke, so.
Warum denn die Helene? Weil eben vorher, als Sie waren Hippie,
ja, unterwegs,
Sie haben keine Frau ausgelassen, haben Sie.
Ja, aber ich wollte nicht heiraten und ich hatte auch schon einen Sohn zu der Zeit und. Und ich hatte, ja, ich hatte es ein bisschen über eigentlich so. irgendwann hat man es satt. Ne? Selbst die Frauen kann man satt haben. Und naja, auf jeden Fall war ich nicht drauf eingestellt. Und dann habe ich sie gesehen und dann wusste ich, jetzt hat es mich erwischt. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Das war in Köln und ich wohnte 70 Kilometer von Köln weg. Ne? Mhm. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt, verdammt, was soll ich jetzt machen? Ne? Anrufen. Dann sagt die, was willst du? Bist du Gaga oder? Ne? Wer ist da am Telefon? Und dann habe ich gedacht, nee, machst gar nichts. Ne? Weil eigentlich ist immer das genau eingetroffen, was ich auch so gesehen habe. Mhm. Ich war mir also sicher, dass es passiert.
Sie sind auch selbstbewusst genug, gell?
Ja, gut, aber immerhin. Ich hatte mit ihr keinen Kontakt oder ich sah die auch nicht. Oder. Und dann haben wir einen bei uns auf der Wohnanlage, also wo ich hatte so eine alte Hopferei. Da haben wir einen Filmkursus gemacht für Ariflex, 16 mm analog. Und ja, da kam sie mit ihrem Chef hin.
Mhm. Ja. Und da war es dann klar?
Naja, dann ist sie geblieben eigentlich.
Ja. Ja. Also, er erzählt das so, Helene Beltrach, wie war es denn bei Ihnen?
Also, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da muss ich schon sagen, das war, natürlich ist er mir aufgefallen. Ich meine, so einen Mann übersieht man nicht, aber er war ein bisschen nervig. Aha. Und ich fand ihn schon etwas anstrengend. Und habe auch nicht erwartet, als wir dann dieses Seminar gebucht haben, um dahin zu gehen, da habe ich auch nicht eigentlich erwartet, dass da viel passiert, außer dass ich eben lerne, mit dieser Kamera umzugehen. Mhm. Und dann ist das alles halt innerhalb von einigen Tagen ganz anders gekommen.
Mhm. Und Sie haben dann alles zusammengepackt und sind zu ihm gezogen?
Ja, aber einen Koffer nur, so einen kleinen Koffer.
Hat sie gebracht. Ja. Und dann hat er schon in der ersten Woche, glaube ich, hat er Ihnen erzählt, eben was er für ein krummes Ding dreht. Sie haben gesagt, ja, es war ein Schock, aber Sie hätten ja auch denken können, mit so einem will ich nichts zu tun haben. Man ist schon verliebt, aber es könnte trotzdem sein. Oder ihm gesagt, geh zur Polizei oder irgendwas.
Ja, ja. So einfach geht das. Nee. Also es war, ich kann mich noch genau daran erinnern, wir hatten dieses Seminar. So und dann, ich hatte ja auch noch einen Beruf und ich bin immer nach Köln gefahren, ins Studio zu arbeiten. Und ich kam dann vom Studio zurück. Und kam nach Hause und dann saß er da in der Küche und machte sich einen großen Wolfgang ist Kuchenfan, großes Stück Kuchen, dick Sahne oben drauf und setzt sich hin und fängt dann an, so das zu erzählen, was sein Leben ausmachte. Mhm. Also eben das, was er die ganzen 20 Jahre da schon gemacht hat. Und ich habe zugehört und habe eigentlich auch verstanden in dem Moment, so wie er es sagte, dass das sein Leben ist. Mhm. Dass in den Mann, in den ich mich verliebt habe, das war der Mann mit diesem Leben. Da strahlt er natürlich, irgendwo strahlt man das vielleicht auch zurück. Mhm. Und dann habe ich auch gleich gemerkt, wenn du so verliebt, wie du bist, mit diesem Mann zusammen sein möchtest, dann musst du das akzeptieren, das gehört dazu. Mhm. Wenn du sagst, das ist vorbei, dieses Leben, was du geführt hast, ist jetzt vorbei, weil ich das so will, dann ist es auch nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe. Und es ist auch nicht der Mann, der sein Leben lebt. Das ist halt dann jemand anders. Dann hätte ich mich in einen anderen verlieben müssen. Das ist aber anders gelaufen. Das ist eben so gelaufen.
Es war auch für mich kein Risiko, weil ich wusste ja, dass wir heiraten und Kinder kriegen.
Bescheiden wie er ist.
Ja.
Etwas interessiert mich noch. Was war denn der Kick auch von diesem Leben? War das auch das Geld? Weil Sie haben irgendwie geschätzt, irgendwie 35 Millionen, noch ein bisschen mehr verdient. Sie haben in Saus und Braus gelebt.
Nein,
Sie hatten Villen in Deutschland und in Frankreich.
Ja, schon. Wir haben, sagen wir so, wir waren nicht arm. Ne? Aber
ja, nicht wirklich. Ja.
Aber wir haben jetzt auch nicht irgendwie so ein seltsames Schätzerleben oder sowas geführt. Ne? Wir haben unsere Domäne in Südfrankreich gehabt. Wir haben eigentlich unser Leben da verbracht, immer im Garten. Und Lena hat immer jeden Tag im Garten gearbeitet. Ne?
Die Kinder zur Schule gebracht, unterrichtet.
Also ganz normal eigentlich. Und zwischendurch sind wir immer mal so irgendwo in die Weltgeschichte gereist. Wie das die anderen ja auch machen, die ein bisschen mehr sagen. und letztlich.
Das war nicht das Geld, heißt
Nein, das. Ich habe ja jetzt nicht ständig diese Bilder gemalt. Ne? So, das hätte ich ja machen können, habe ich aber nicht gemacht. Weil dann hatte ich gar keinen. Immer wenn wir mal eine Million oder zwei brauchten, habe ich wieder mal ein, zwei Bilder gemalt. Ja. Aber,
So praktisch ist das. Bis dann 2010 ja. war das, der Schwindel, der ganze Schwindel aufgeflogen ist, wegen einer Farbe, also in einem Bild des deutsch-holländischen Malers Heinrich Campendonck entdeckten Experten ein Weiß, das Campendonck unmöglich verwendet haben konnte.
Das stimmt nicht.
Stimmt nicht. Nein. Das Weiß war drin, aber.
Das Weiß war drin, aber verwendet hätte er es schon haben können. Das gab es schon.
Aber er hat es nie verwendet.
Naja, vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt, ja. Aber es ist auch so, man muss sagen, das Dörner-Institut in München hat damals das Bild untersucht. Und die haben gesagt, okay, da sind Spuren von diesem Titanweiß drin. Das ist auffällig. Das Bild ist aber alt und echt. Also das ist keine Fälschung, haben die also auch gesagt. Für die war das echt. Und die Expertin für Campendonck hat es auch als echt bezeichnet und der Sohn auch. Und später wurde dann noch eine Gerichtsverhandlung, also ein Zivilverfahren war das. Und dann hat das Gericht einen Obergutachter bestellt. Das war eine Expertin, eine Museumsdirektorin aus Deutschland, die für Expressionisten gut war. Und die hat das Bild dann als Obergutachten auch nochmal als echt bezeichnet.
Ob das Weiß war?
Ja gut, das Weiß kann auch in der Restauration sein.
Aber Sie haben da trotzdem einen Fehler gemacht, oder?
Ja, ich hatte gerade kein Zinkweiß und dann habe ich so eine Tube benutzt, eine niederländische Tube. Eigentlich altgemachtes Weiß, Zinkweiß. Da waren 2% Titanweiß untergemischt. 2%. Das ist natürlich blöd. Ich hab die Farben, die ich verwendet habe, immer analysieren lassen. Normalerweise. Also ich habe praktisch manchmal Bilder gemalt, wo ich quasi Farbkarten angelegt habe im Bild. Und die habe ich dann zur Analyse gegeben, nach Bayer, zu irgendwelchen Instituten. Und ich hatte da einen guten Draht auch zu Bayer über meinen Verkäufer.
Aber in dem Fall sind Sie nachlässig geworden.
Ne? Ja, genau. Ja.
Deshalb wusste ich immer genau, was da los war. Ne?
Also an diesem Weiß sind Sie dann schlussendlich doch gescheitert. Es ging dann los, Polizeikommando, Sie wurden verhaftet. Sie wurden beide in Untersuchungshaft genommen in Deutschland, 14 Monate. Sie, Helene Beltracchi, haben mir erzählt, das war eine schreckliche Zeit für Sie. Was war denn schrecklich da?
Also schrecklich ist natürlich erstmal, ins Gefängnis zu kommen. Keiner ist auf sowas vorbereitet. Also wenn man das erste Mal da hineinkommt. Und diese Situation, eingesperrt zu sein, nicht mehr bestimmen zu können, wann man isst, wann man aufsteht, wann man zur Toilette geht, alles wird fremdbestimmt und man sitzt halt in so einer winzigen Zelle und ist alles nur verschlossen um einen rum.
Das Sie hatten ja zwei Kinder auch draußen, ja. Die waren damals schon 17 und 22,
ja.
Aber trotzdem, ja, die Mama sitzt im Gefängnis.
Beide Eltern dann in dem Fall. Ne? Also die Kinder waren natürlich dann absolut auf sich selbst gestellt. Das Schlimmste ist auch in dem Moment den Menschen, den man am wichtigsten ist, den man ja jeden Tag hatte, den man am dringendsten braucht, der ist ja dann auch nicht da. Mhm. Wir haben uns, wir waren zwar im gleichen Gefängnis in Untersuchungshaft, aber halt 13 Häuser auseinander und durften uns nie sehen. Die ersten Monate überhaupt nie und dann später, ich glaube nach 4 Monaten oder 5 Monaten, dann 20 Minuten im Monat.
Von einem Tag auf den anderen?
Ja.
Ja, und vorher haben wir uns 18 Jahre jeden Tag 24 Stunden gesehen.
Und da merkt man...
Wie spürt man das dann?
Man spürt es. Man spürt es körperlich, es tut weh. Und also man wird wirklich krank davon. Also das Gefühl hatte ich, dass es, das Wort Sehnsucht ist eigentlich, das ist wie ein Entzug.
Man weiß sofort, das war ein Riesenmist, was wir angerichtet haben.
Da fängt dann sofort die Reue an, weil da sagt man, das braucht man eigentlich nicht. Also auch wenn man heute mich fragen würde, würdest du das nochmal tun? Nein, nie wieder. Also in so eine Situation kommen, in so...
Nein,
Wolfgang Beltracchi.
Nein, niemals. Ich schwöre.
Er lacht dazu.
Ja, gut,
aber interessiert mich das. Helene Beltracchi hat erzählt, wie schrecklich das war. Haben Sie denn auch bereut?
Ja, natürlich, unglaublich. Nein, natürlich nicht. Warum soll ich das bereuen? Das waren, wie gesagt,
Sie haben Leute betrogen.
Niemand. Es gibt niemanden, der nicht am Ende des Tages A, sein Geld wiedergekriegt hat, B, sich irgendwie wirklich betrogen gefühlt hat. Man muss das unterscheiden. Nein, wir haben niemanden. Wir haben eine Privatinsolvenz gemacht und wir haben alle Käufer aufgefordert, ihre Bilder zurückzugeben, die also die Bilder zurückgeben wollten. Über Jahre ist das gelaufen. Jetzt schätzt du mal, wie viele Bilder zurückgekommen sind. Ne? Null. Null. Okay? Ein Gespräch mit einem großen amerikanischen Sammler hatte ich, dem Filipacchi, der größte Surrealistensammler der Welt, in New York. Der hat angerufen und hat gesagt, ihr, Max Ernst, ist der schönste Max Ernst, den ich habe, Riesenbild. War ein bisschen teuer, 7,7 Millionen Dollar, aber der hängt bei mir im Apartment an meiner Wand und jetzt unterschreiben Sie mal schön mit Ihrem eigenen Namen. Also,
ja.
Außerdem.
Trotzdem, Sie haben Bilder gemalt, die kein Mensch haben wollte, zu viel bezahlt haben dafür, die Kunstexperten betrogen. Also,
ja,
wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen.
Nein, ich natürlich, ist ja auch, es stimmt natürlich, die Unterschrift war ja gefälscht. Mhm. Ne? Aber man muss auch den Markt mal dabei begreifen. Und kleine Geschichte am Rande dazu. Kommt ein Auktionator zu mir ins Atelier jetzt vor ein paar Monaten, packt ein Bild aus, was ich nicht wollte, und sagt, hier, sehen Sie, das ist doch bestimmt von Ihnen. Ich gucke, ich sage, wie kommen Sie drauf? Sagt er, ja, hinten Sammlung Pohrmann, das ist ein Oscar Moll, haben Sie doch gefälscht. Oscar Moll, da habe ich damals ein paar gemacht, kosten nichts. Ne? Die haben damals, ich weiß nicht, 5.000 Mark gekostet. Ja, das ist doch von Ihnen. Habe ich gesagt, nein, tut mir leid. Habe ich es mal angeguckt, habe ich gesagt, ich muss Ihnen sagen, das ist ein echter Oscar Moll. Ja, sagt er, nee, das glaube ich jetzt nicht, das ist bestimmt von Ihnen. Ich sage, nein, es ist ja, ein
ist
echter
ja
Oscar Moll.
Man traut den Bildern
weil,
nicht
mehr. Warum?
Ja.
Er wollte, dass es ein Bild von mir ist, weil wenn es jetzt von mir gewesen wäre, dann wäre es 100.000 wert und der echte Oscar Moll kostet vielleicht 10 Schlappe, okay? Also, das hat sich gedreht.
Ich will noch kurz zurück ins Gefängnis. Etwas war ja bei Ihnen besonders. Sie haben sich jeden Tag Briefe geschrieben. Ich glaube, in 14 Monaten waren das 8.000 A4-Seiten. Ja. Jetzt ist ja, ich stelle mir das Leben im Knast zwar schrecklich, aber nicht so spannend vor. Was haben Sie sich denn da die ganze Zeit geschrieben?
Gut, das ist nicht besonders spannend, aber es ist besonders gefährlich im Gefängnis. Mhm. Das muss man auch so sehen. Und die mitgefangen sind nicht die reizendsten Damen, die ich da hatte. Ich habe da mit Mörderinnen verbracht, mit Drogenabhängigen, mit alles, was halt dann in so einer Situation da landet. Da machen auch die Beamten keinen Unterschied, auch die Justiz nicht. Das kommt alles in einen Topf und man muss miteinander leben. Und das, was man da erlebt, schreibt man sich natürlich, wie der Tagesablauf ist. Man muss das auch sehen, das ist wie ein Mantra. Man muss ja man will ja miteinander reden, man will kommunizieren und das geht halt nicht, weil man 23 Stunden alleine in einer Zelle sitzt. Also schreibt man eigentlich alles, was man zu sagen hat, auf und versucht darüber, auch wenn es manchmal Wochen Verzögerung hat, ein Gespräch aufzubauen.
Ein Gespräch ohne direktes Gegenüber.
Genau. So ist das eigentlich dann entstanden. Und natürlich hält man auch an seinen Gefühlen fest und versucht, die auch auszudrücken.
Mhm. Und Vorwürfe? Haben Sie ihm auch mal Vorwürfe gemacht?
Nein.
Mein Mann, Vorwürfe kann man doch gar nicht.
Nein.
So ein Lamm ist das.
Nein, wir wollen das jetzt mal nicht so stehen lassen. Ich habe schon einiges bereut, das stimmt.
Gut, und Gott sei Dank.
Ich würde es auch nie mehr tun. Also ich sage Ihnen, ich habe noch während des offenen Vollzugs hatte ich Angebote für irgendwelche Kunstfonds in Hongkong oder so, ein paar Bilder zu malen. Die haben mir 20 Millionen Dollar geboten für 2 Bilder und ich habe es abgelehnt, ne? Weil ich würde es nie mehr machen. Ne?
Gut.
Der Kick ist auch weg.
Er hat ein bisschen bereut, sie sind im Gefängnis gewesen, beide, sie hat Strafe abgesessen, Geld zurückgezahlt. Wir sind mit in der Sendung persönlich auf SRF1. Bei uns Gast ist eben einer der grössten Kunstfälscher, den es je gegeben hat, der Wolfgang Beltracchi, zusammen mit seiner grossen Liebe, wie man jetzt gehört, und Ehefrau Helene Beltracchi, die viele Jahre seine Komplizin war. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen zurückgehen zu den Wurzeln, wo ihr beide eigentlich herkommt. Wolfgang Beltracchi, Sie sind 1951 geboren als Wolfgang Fischer in Nordrhein-Westfalen in Deutschland, südlich von Hannover irgendwo. Den Namen Beltracchi, den haben Sie erst hinterher von der Helene angenommen. Mhm. Ihr Vater war Kirchenmaler und Restaurator, die Mutter Lehrerin. Sie haben 4 Geschwister. Was sind die Bilder, die Sie haben aus dieser Kindheit?
Ja, ich habe eigentlich sehr gute Bilder oder sehr gute Erinnerungen an die ersten 6 Jahre. Weil ich bin praktisch am Waldrand aufgewachsen, in einem winzigen Dorf im Teutoburger Wald. Und das war toll. Das war Das war ruhig, das war schön. Da gab es zwar kaum Menschen. Und ich erzähle es immer, mit 6 Jahren habe ich mein erstes Automobil gesehen. Und von meinem Onkel, der war auch so ein Schieber. Ne?
War der Schieber?
Ja, in der Politik, aber der macht auch irgendwelche Geschäfte. Schöne Mercedes-Limousine, wer hatte sowas schon zu der Zeit?
Und was waren Sie denn für ein Kind? Irgendwo habe ich gelesen, Sie waren ein extrem spezielles Kind.
Ja, ich war so ein bisschen albino-mäßig und ich habe nicht gesprochen die erste Zeit, lange nicht. Weil ich es nicht brauchte. Ich konnte mich mit meiner Schwester und mit meiner Mutter auch so verständigen.
Ohne Worte?
Ja, haben wir immer gemacht und auch später noch, also im späteren Leben auch noch. Und mit anderen Kindern habe ich auch nicht gespielt, weil da gab es auch nur ein paar und die konnten mich alle nicht, die kamen also mit mir nicht klar, die hatten Angst vor mir.
Sie waren ein besonderer Junge.
Ja, ich war speziell. Und immer im Wald. Und ich glaube auch heute, dass ich in der Zeit mein Sehen gelernt habe. Also ich habe immer nur da gesessen, auf der Schwelle von diesem Tor und habe in den Wald geschaut oder was da mal schon ab und zu kam, mal so ein Fuhrwerk vorbei. Und es war unheimlich ruhig und viel Schnee im Winter. Und also ich kann mich nur daran erinnern, dass es, und ich war immer mit meiner Mutter zusammen, über Tag war die immer mal weg, da musste die unterrichten. Und meine Schwester war da.
Die war 7 Jahre Mutter hat immer gesagt, halt dich gerade, Wolfgang.
Ja, ja. Ich kann das immer noch nicht. Die hat mir immer einen Kleiderbügel zwischen die Arme gesteckt. So, ne? So. Hat nichts genützt. Ne?
Ja. Und das Handwerk, das haben Sie, das liegt auf der Hand von Ihrem Vater geerbt. Kirchenmaler, mit 12 gingen Sie da mit dem Vater zum Malen in die Kirche. Hat der denn auch das Talent sofort gesehen? Oder wie ist
das
gelaufen?
Ja, ich denke, mein Vater schon, ja. Wir haben nie drüber gesprochen. Nur der hat immer meine anderen Geschwister, wenn die dann malten oder zeichnen, hat immer gesagt, lass sein. Lass das den Wolfgang machen. Das war mir sehr peinlich, ich war ja noch ganz klein.
Aber es haben alle gemalt, heißt
das? Ja, ja, bis auf einen haben alle gemalt. Ich habe auch später erfahren, dass auch mein Vater hatte noch 3 Brüder. Die haben wohl auch gemalt.
Das lag in der Familie.
Ja, alle haben gemalt und irgendwie, aber nicht so gut halt.
Ja, logisch. Helene Beltracchi, Sie sind 1958 in der Nähe von Köln geboren, in einer sehr internationalen Familie aufgewachsen. Der Großvater war Italiener, eben der Herr Beltracchi, die Großmutter Französin, glaube ich, der Vater Belgier und die Mutter Deutsche.
Ja.
Auch Sie haben 4 Geschwister, die Eltern hatten ein kleines Modegeschäft. Was sind denn Ihre Erinnerungen an Ihre Kindheit?
Eigentlich an meine Kindheit? Ganz normale Erinnerungen. Wir hatten halt auch, wir waren viele Geschwister und wie das so ist, man muss halt, wenn man so viele Kinder ist, auch miteinander auskommen können. Wir hatten wenig Platz. Das weiß ich noch, das ist nicht so wie heute, dass wenn man so viele Kinder hat, jedes ein eigenes Zimmer hat, sondern da wohnten wir halt auch mit 4 Kindern in einem Zimmer. Daran kann ich mich erinnern, eigentlich so an ganz normale Dinge. Wir waren eine Durchschnittsfamilie, würde ich mal sagen.
Einfache Verhältnisse, haben Sie mir gesagt. Was hat denn das geheißen? Eben ein bisschen enger? Ja, mussten Sie auch auf irgendetwas verzichten damals? Oder?
Nein, nicht wirklich verzichten. Was sich dann geändert hat, ich habe ganz spät noch einen Bruder bekommen. Das ist eigentlich für mich so eine ganz prägende Geschichte gewesen. Da war ich schon 14 oder und fand das ganz merkwürdig, dass ich dann mit dem Kinderwagen mit meinem Bruder durch die Gegend schieben musste. Meine anderen Geschwister sind etwas älter. Und dann war ich plötzlich mit 14 verantwortlich für so ein kleines Kind.
Sie haben Zahnarzthelferin gelernt. War das ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Traumberuf ist. Nee. War das für Sie ein Traumberuf?
Nein, gar nicht. Es ist einfach so entstanden, dass ich irgendwann mal keine Lust mehr hatte, die Schule zu Ende zu machen. Hab dann aufgehört und meine Mutter sagt, du musst irgendwas lernen. Ich wusste nicht was. Das war so eine pubertäre Phase, wo ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann gab es halt den Zahnarzt da bei uns im Dorf, der diese Stelle anbot. Dann habe ich diese Ausbildung angefangen. Nach 3 Tagen wusste ich schon, dass das kein Traumberuf ist. Ui. Aber bei uns in der Familie ist es so, was du anfängst, machst du zu Ende. Also habe ich diese Ausbildung zu Ende gebracht und dann nie wieder in dem Beruf gearbeitet. Habe dann auch die Schule nachgeholt, weil dann habe ich gemerkt, das war ein Fehler, was ich da vorher gemacht habe. Schule nachgeholt und Studium.
Sie haben Abitur gemacht, ja, und dann haben Sie Betriebswirtschaft, genau, studiert. Und Sie hatten irgendwann mal auch einen kleinen Laden für Kunst und Antiquitäten.
Genau.
Also damals hätten Sie sich auch schon über den Weg laufen können irgendwie, oder?
Ja, ja. Wenn da nicht ein paar hundert Kilometer dazwischen, ja, gewesen, ja,
okay, schon.
Aber schon, ja, das stimmt. Ich habe in der Zeit während dem Studium so angefangen mit Trödel und kleinen Kunstgegenständen zu handeln auf Märkten. Dann habe ich einen kleinen Laden aufgemacht, habe dann auch während der Zeit Restauration gelernt, mhm, bei einem Restaurator, der bei mir daneben seine Werkstatt hatte.
Das war dann später ein bisschen hilfreich noch?
Oh, Möbel.
Möbel. Mhm.
Ah, Möbel.
Habe auch noch ein paar Seminare halt, als Gasthörer Kunstgeschichte gehört. Das hat mich immer fasziniert. Mhm. Also es war schon irgendwo...
Es gab da schon Parallelen, ja, obwohl, ja, Sie es noch nicht wussten. Und dann, ja, ist Ihnen dieser Wolfgang über den Weg gelaufen. Wolfgang Beltracchi, Sie haben in Ihrer Jugend eine wilde Zeit als Hippie hingelegt. Sie seien da durch Europa gezogen, nach dem Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Was war das, eine Flucht auch aus diesem vielleicht ein bisschen engen Leben? Oder was hat Sie da getrieben in der Zeit?
Naja,
das war die Zeit,
das war die Zeit, das hat Spaß gemacht, oder? Ja. Also ich bin mit 16, bin ich los, das erste Mal. Ich habe es auch schon erzählt. Ich hatte mit 16 hatte ich einen Club in einem ganz berühmten Stripclub in Aachen, hatte ich einen Job als Kellner und ab da habe ich mich eigentlich selber versorgt, ne? Und war viel unterwegs, ne? Da fing das so an. Mhm. Ja, und so ist es dann geblieben, ne?
Sie waren mit der Harley Davidson irgendwie,
ja, ja,
unterwegs?
Ja, mit der Harley unterwegs und ich war dann eine Weile mal in Nordafrika und in London, in Amsterdam habe ich gewohnt, in Paris, also ich war viel unterwegs, in Barcelona auch.
Gab es da mal einen Plan, ich könnte auch mal was Richtiges machen im Leben?
Na, ich fand das durchaus richtig.
Ja.
Ich hab ja immer nebenbei dann meine Bilder gemacht.
Mhm. Also schon die Fälschung?
Schon sehr früh, ja, schon Anfang der 70er.
Wann war das erste Bild?
Ich denke, es muss so, also ich habe schon mal was gemacht, Ende der 60er sogar, für einen Händler, einen englischen, aber die zähle ich mal nicht mit. Und dann so richtig, ich denke so 73, 74 ging das los. So, ne? Aber es war vermischt, also ich bin ja viel gereist, habe Gemälde gekauft, auch echte, und so. Und verkauft auch wieder an ganz viel an den Handel in Deutschland, also an Antikhändler und Galerien. Und ich war ein echter Spezi. Also ich alle Auktionshäuser in Frankreich, Nordfrankreich, Paris und auch in Belgien, die kannten mich. Und ich, wenn was Gutes da war, haben die mich direkt angerufen. Dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeschaut.
Und Sie haben, ja, das war dann Ihr Leben, Maler, ja, und Kunsthändler. Was hat die Mama denn gesagt? Die war der
Mama, nein, die ist ganz früh gestorben, 73 schon. Und es war auch so, ich war immer total unabhängig. Ich hatte mit 22 schon einen Chauffeur und eine Haushälterin. Aber als Freak. Ne?
Du hast auch selber ausgestellt.
Aber ich habe auch schon mal ausgestellt, damals schon. Ne?
Und halt zwischendurch, wenn das Geld knapp wurde, wieder irgendwas.
Genau, dann. Aber ich habe auch mit der Kunst gehandelt, also mit alten Meistern. Ich habe bei Christie's und Sotheby's Gemälde gekauft, Altmeistergemälde, schon zu der Zeit.
Dieses wilde Leben, er sagt, das war normal, ja, damals. Haben Sie das auch gepflegt, Helene Beltracchi?
Nein, ich bin da ganz konservativ aufgewachsen. Ich
weiß, er lacht, wie wenn das jeder so machen würde.
Ja, ich weiß noch, ich war ja der erste Jahrgang, der mit 18 schon volljährig war. Das war unser Jahrgang. Und ich lebte noch zu Hause, habe alles vorbereitet, schon mit 17 vorbereitet, dass ich an meinem Geburtstag eine Wohnung hatte und bin dann ausgezogen, weil bei uns durfte man gar nichts. Also mit 17, 18 war immer noch abends um 10 Uhr zu Hause sein.
Mhm.
Das war eben ein bisschen strenger bei uns.
Ja. Er lacht, das kennt er nicht.
Nein.
Also, dass Sie Helene und Wolfgang Beltracchi, der Sendung persönlich, Maler und ehemaliger Kunstfälscher, heute Gast. Ich möchte noch kurz über Ihre Familie reden. Sie haben zwei erwachsene Kinder, eine gemeinsame Tochter, die Franziska, und eben einen Sohn aus einer früheren Beziehung von Ihnen, Wolfgang Beltracchi, der Manuel. Wussten die Kinder eigentlich, was sie da für ein Business betreiben? Nein,
natürlich nicht. Nein, das muss man, wenn die das gewusst hätten, das wäre dann nach deutschem Strafrecht, wäre das ja Mitwisserschaft.
Mhm.
Und das ist ja nun auch eine deliktische Handlung.
Aber das haben sie ja damals nicht gewusst.
Man weiß schon, was man tut und welche Folgen das haben kann. Also die Kinder wussten nie was. Das haben wir immer für gesorgt, weil das sowas ist auch zu gefährlich. Das war ja auch so erstaunlich, dass die Staatsanwältin immer am Anfang dachte, da müssten ja mindestens 10 Fälscher am Werk gewesen sein. Also so viel kann ja einer gar nicht können. Aber wenn man doch mal ein bisschen logisch denkt, wenn man das 40 Jahre macht und wenn da 10 oder noch wie viele Leute dran arbeiten, dann kommt sowas ziemlich schnell zutage. Mhm. Das kann man ja nur geheim halten, wenn das nur ganz wenige wissen.
Also die Kinder haben nie was gewusst?
Nur, wir waren 3, die es wussten. Also meine Frau, ich und mein Verkäufer Otto.
Und was haben denn die Kinder gesagt? Der Sohn war 22, die Tochter 17, als das alles aufgeflogen ist.
Waren sie natürlich auch erstmal schockiert, haben es erst nicht begriffen, auch nicht geglaubt. Und dann später haben sie sich eigentlich, und das sagt sie dann hinterher, wenn wir heute drüber sprechen, ist es eigentlich schon eine Situation, wo sie drüber lachen. Nicht in dem Moment, wo wir verhaftet wurden, aber hinterher haben sie schon sehr schnell begriffen, dass natürlich, wenn sie ihren Vater kennen, und sie kennen ihn sehr gut, dass sie es hätten früher begreifen können. Mhm. Aber wenn, was man nicht wissen möchte, das erfährt man ja auch nicht.
Meine Kinder haben immer gesagt...
Kinder interessieren sich für das, was die Eltern tun?
Die haben immer gesagt, Papa, erzähl doch mal diese Geschichte nochmal oder diese Geschichte. Oder wie das so ist, wenn Eltern
abends Geschichten erzählen.
Nein, nicht für einen Fälscher. Früher, vor der Verhaftung, ich habe denen immer schon mal Geschichten erzählt aus meinem Leben. Und dann haben die immer gedacht, ja, der deckt sich das aus. Und nachher dann, nach der Verhaftung, hat mein Sohn mal zu mir gesagt, weißt du, inzwischen habe ich kapiert, dass diese Geschichten alle stimmen. Ja? Und dass du gar nicht so faul warst, wie ich immer dachte. Du hast ja doch ganz schön was gemalt. Ne?
Das ist ja interessant. Was für Werte haben Sie eigentlich Ihren Kindern denn mitgegeben?
Ja, normale.
Ganz normale Werte. Was heißt das? Nicht lügen, nicht stehlen. Das kann es ja nicht sein, oder?
Doch.
Genau diese Dinge.
Hey, Moment mal, ich habe nie gelogen.
Fast nie.
Bis auf diese Bildergeschichte. Ich bin ein ganz ehrlicher Mensch. Nur in dem Fall konnte ich nicht ehrlich sein. Ne? Dann hätten sie mich ja sofort. Ne?
Also Manu ist heute im Staatsdienst.
Ja, der ist Beamter. Ja.
Und also der geht schon ziemlich gerade an der Leine.
Er ist Lehrer, oder? Ja. In Deutschland. Genau.
Und Franziska kommt schon mehr auf den Papa, ohne die kriminelle Energie. Die ist Künstlerin.
Sie ist Künstlerin, sie hat Kunst studiert, malt auch. Ist sie begabt, Wolfgang Beltracchi?
Ja, normal begabt so.
Was heißt das jetzt?
Hat auch noch Kunstgeschichte studiert. Ja, normal halt. Ne?
So wie alle Künstler, meint er, aber eben nicht so wie er.
Die meisten Künstler sind durchschnittlich begabt. Da muss man sagen. Und alles, was es gibt an Kunst, ist auch eigentlich immer Mittelmaß. So, ne?
Nicht alle.
Also selbst die großen Künstler, die heute als wenn man jetzt mal die Deutschen nimmt, als große Maler gehandelt werden, sind eigentlich mäßig begabte Maler. Ne?
Gut, das sagen Sie jetzt, Wolfgang
Beltracchi. Ja, sag ich aus meiner Sicht, ja, natürlich. Das geht's ganz,
da gibt es ja andere, die
was anderes. Nein, die sagen sogar selber von sich, dass sie nicht malen können. Ne? Also, ne? Also Baselitz sagt zum Beispiel, er wollte immer Maler werden, obwohl das ja nicht so konnte. Mese sagt, ich kann sowieso nicht malen. Amsel Kiefer sagt auch, er kann nicht malen. Also wer bleibt da noch? Ne? Richter, ja, der kann malen. Also die können alle nicht malen. Uecker kann sowieso nicht malen. Also jeder, der mir einfällt, Neo Rauch malt wie so ein DDR-Plakatmaler aus den 50er Jahren. Also malen können die alle nicht. Ne? Aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die es können, wenige. Und ich würde mal sagen, bei mir die Schätzung von 1 Million, die Kunst machen und Kunst studieren, ist vielleicht einer dabei, der Talent hat.
Wenn man mal Ihre Tochter ist dabei, oder nicht?
Nee, das glaube ich nicht.
Also er wird hochtalentiert.
Ja, also hochtalentiert. Meine Tochter
hat Talent, aber nicht über
normale Fähigkeiten.
Etwas interessiert mich, Helene Beltracchi. Ja. Ihr Sohn, hätte ich fast, Ihr Mann ist ja gesegnet von einem gesunden Selbstbewusstsein, um das mal galant auszudrücken.
Das muss man auch.
Wie leben Sie damit?
Ach, ich habe auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Und ich komme damit ganz gut klar. Man muss auch nicht immer alles so ernst nehmen.
Aha,
ich bin ja Rheinländerin. Und wir Rheinländer gehen mit den Dingen sowieso etwas leichter um als andere. Naja, und ich höre mir gerne Geschichten an. Und ich bin noch immer nicht langweilig geworden, mir die ganzen Geschichten anzuhören.
Ja, und außerdem weiß sie auch, was ich kann und was ich nicht kann.
Genau, das stimmt. Sie weiß wahrscheinlich noch mehr als wir alle, was sie nicht können. Das ist auch gut.
Ja, mir
sie
fällt da jetzt nichts ein auf alle.
Wir kommen schon langsam gegen Schluss der Sendung. Sie sind jetzt Wolfgang Beltracchi 68, Helene Beltracchi 61. Sie haben schon so viel erlebt. Es gibt auch Kinofilme über Ihre Geschichte, gibt Bücher. Was ist denn, Helene Beltracchi, der Traum noch in Ihrem Leben? Was sagen Sie, das will ich mal noch erreichen oder tun oder... Das soll noch erfüllt sein?
Also erreichen, ich glaube, großartig erreichen wollen wir nicht viel. Was wir wollen, ist einfach noch weiterhin viel Kunst machen, weil wir haben so viel noch zu erzählen und so viele Dinge im Kopf, ne? Viele, viele schöne Dinge, die wir machen wollen und hoffen, dass die Zeit bleibt. Mhm. Also das wünsche ich mir. Und du?
Ja, ich möchte gesund bleiben und keinen Prostatakrebs kriegen.
Und irgendwann habe ich gelesen, mal noch in einem Palazzo in Venedig leben.
Ja gut, ich liebe eigentlich immer noch so ein bisschen mit einem Palazzo in Venedig. Ja. Ja,
aber man muss es nicht haben, aber ich finde es natürlich schön.
Man muss ja so ein paar Träume haben, ne? Oder?
Und vielleicht können Sie doch noch eine gute Tat machen, dann noch sagen, wo diese 200 Bilder noch sind.
Das will doch keiner wissen.
Aha, okay. Das will keiner mehr wissen. Also gut. Helene und Wolfgang Beltracchi, ich wünsche euch herzlich alles Gute, was ihr immer macht, keine krummen Sachen. Danke für die persönliche Stunde mit euch und euch hier im Hechtplatztheater und irgendwo daheim vor dem Radio wünsche ich einen wunderbaren Herbstsonntag. Auf Wiedersehen miteinander. Macht's gut. Dankeschön. Merci. Ja.
Das persönlich mit der Gastgeberin Sonja Hasler ist direkt aus dem Theater am Hechtplatz zu Zürich gekommen. Ihre Gäste sind der weltbekannte Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi und seine Frau Helene Beltracchi. Technik Daniel Durrer. Für heute in einer Woche hat Dani Vorler eingeladen, und zwar Irene Mürner, Schriftstellerin, und Caroline Chauvin, Sängerin. Das persönlich, das kommt dann aus der Lockremise St. Gallen. Und Sie sind natürlich wie immer herzlich willkommen dort, wenn Sie möchten, selber dabei sein möchten, am Morgen um 10 Uhr. Und so schließen Sie es persönlich hier auf SRF 1 oder jederzeit auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.